Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Na, gefallen wir euch? Ist doch eigentlich eine legitime Frage, oder? Jeder will doch irgendwie gefallen, oder nicht?
Das ist so, dass wir dadurch angreifbar sind. Wir sind manipulierbar, wir sind verletzbar, weil wir uns in so ein Abhängigkeitsverhältnis begeben und ganz stark davon abhängig sind, dass andere uns die ganze Zeit positives Feedback liefern. Und das ist leider mal nicht immer allzeit verfügbar.
Das ist Annemarie Reit, ab 21 Hauspsychologin. Und sie wird uns in diesem Podcast erklären, wie man dieses Paradoxon auflösen kann. Also vielleicht. Auch dabei ist Jasmin aus Leipzig, selbsternannte People-Pleaserin, also jemand, die fast schon krankhaft um Anerkennung ihrer Mitmenschen ringt. Aber, so viel Spoiler muss sein, sie ist sich dessen auch bewusst. Einen Schritt weiter vielleicht ist schon die Modejournalistin Julia Zarewitsch. Sie hat diesen Lernprozess schon hinter sich, beziehungsweise steckt eigentlich noch mittendrin. Weg vom Gefallenwollen hin zu, ja, was eigentlich, Julia?
Ich selbst sein, vielleicht am ehesten, die Dinge zu tun, die ich gerne mache, so zu schreiben, wie ich schreibe, so zu sein, wie ich bin.
Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Was ist das denn, dieses Ich selbst sein?
Ich glaube, mein Selbstsein ist sowas wie, wer bin ich, wenn vielleicht in dem Moment niemand zuguckt? Was sind meine Gedanken, wenn ich nicht von extrem vielen anderen Gedanken beeinflusst werde, die nicht meine sind? Was mag ich gerne, wenn mir nicht jemand sagt, dass vielleicht irgendwas doof ist und ich das Gefühl bekomme, ich darf das gar nicht mögen? Was ist meine Meinung? Wozu stehe ich? Was interessiert mich?
Die Gedanken sind ja aber auch immer da, wenn du anderen gefallen willst, nur du unterdrückst sie ja in dem Augenblick dann wahrscheinlich,
genau,
ne? Zugunsten einer Handlung, die nicht so ganz dir entspricht,
genau,
nehme ich an.
Ja, ja.
Wann hast du festgestellt, dass es da so eine Dissonanz gibt, so unterschiedliche Wege, auf denen du selbst läufst?
Ich glaube, ich habe das schon immer festgestellt. Also ich habe das Problem auch einfach generell schon immer. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich den Fokus mehr auf andere lege, indem ich vielleicht eine Meinung zurückgezogen habe, die ich vorher hatte, indem ich vielleicht abgewartet habe, was jemand anderes sagt, bevor ich meine Meinung gesagt habe, indem ich permanent gefragt habe, wie andere finden, wie irgendwas an mir aussieht, wenn ich was kaufen wollte. Und das sind natürlich Sachen, die fallen einem auf, vielleicht eher unterbewusst erstmal, bevor man sich wirklich damit auseinandersetzt. So richtig wirklich bewusst geworden ist mir das vermutlich mit 16 vielleicht irgendwie.
Das ist ja schon recht früh, ehrlich gesagt, ne? Also das Beispiel von mir, da war ich 24 irgendwie sowas in der Richtung. Hat also ein bisschen gedauert. Reden wir jetzt über dich als Privatperson, damals natürlich schon mit 16, wenn du mit Freundinnen und Freunden zum Shoppen gegangen bist und dann, aber das macht ja jeder. Man kauft sich ja keine Kackklamotten.
Klar, auf jeden Fall. Aber prinzipiell, also natürlich ist es einmal, betrifft das meine Privatperson, aber dadurch, dass wir auch viel über Mode schreiben und auch die eigenen Outfits präsentieren, ist es natürlich auch irgendwie Teil des Jobs. Ich glaube, es ist irgendwo ein bisschen der Punkt, okay, an welchem Moment sagt mir vielleicht jemand, hey, die Hose ist vielleicht ein bisschen zu eng? Oder an welchem Moment sagt mir eine Person, oh mein Gott, ich finde, das sieht total furchtbar aus, was du da anhast, aber ich finde es vielleicht eigentlich gut. Wenn das ein Punkt ist, der mir eigentlich gefällt, dann überlege ich natürlich, okay, warum kaufe ich das jetzt nicht? Kaufe ich das jetzt nicht, weil die Person mir sagt, das ist furchtbar und ich finde vielleicht, okay, sie hat ja irgendwie recht. Oder kaufe ich das nur nicht, um ihr irgendwie gefallen zu können oder ihr gerecht zu werden? Beim Einkaufen, das habe ich eigentlich bisher nur mit Freundinnen gemacht, ehrlicherweise. Und da war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich will keine Konfrontation. Ich habe irgendwie Angst, dass das, was ich mag oder das, was ich denke, nicht richtig ist. Dass es irgendwie falsch ist, dass ich mich blamieren könnte und ich es einfach nur nicht merke. Das ist, glaube ich, immer eine ganz große Angst, irgendwas Peinliches zu tun, was Peinliches zu sagen oder zu machen. Das war auch eine Sache, die irgendwie schon immer in mir verankert war, die sich dann natürlich auch auf gefühlt alle Lebenslagen irgendwie auswirkt.
Und jetzt bist du als Modejournalistin, habe ich schon gesagt, unterwegs, hast auch einen sehr gut laufenden Insta-Kanal, wo du auch dich in diversen Outfits präsentierst. Zugegeben, das Medium ist natürlich stark darauf ausgelegt, Likes zu bekommen, zu gefallen. Wie wirkt sich das im Job aus, dieses Gefallenwollen?
Explizit bei mir ist es so, dass ich natürlich in meiner Wortwahl teilweise achte, wie schreibe ich. Das heißt, ich möchte mich sehr gewählt ausdrücken.
Max Gold?
Ja, vielleicht. Also ich möchte.
Sehr schwierig.
Ja, also ich glaube, es ist ein große Angst davor haben, dass jemand meinen Text liest und denkt, oh mein Gott, die kann absolut nicht schreiben, was macht die da eigentlich? Und ich immer der Auffassung war, ganz cheesy, ich wollte schon immer Journalistin werden, ich wollte schon immer schreiben und habe dann auch Journalismus später studiert, viele Praktika gemacht. Und das war immer so meine größte Angst, dass vielleicht jemand sagen könnte, dass ich nicht schreiben kann oder dass meine Wortwahl furchtbar ist. Und alles andere, was so Outfits betrifft, das war ein ganz großer Prozess bei mir, um ehrlich zu sein. Also wir haben bei uns auch einmal die Woche unsere Team-Outfits, die wir präsentieren. Und das sind natürlich Dinge, also wenn du da einen negativen Kommentar bekommst, der sich direkt auf dich bezieht, dann ist das schon, das ist erstmal ein Schlag, so irgendwie. Und ich konnte beim ersten Mal gar nicht richtig erklären, warum das so ein Schlag war, weil ich mir dachte, okay, ich mag das wahnsinnig gerne, was ich da anziehe. Und trotzdem hat mir das irgendwie so ein unwohles Gefühl gegeben. Und ich lerne mittlerweile dazu. Ich merke, ich muss mich hinterfragen. Ich muss überlegen, hey, warum bekomme ich so ein schlechtes Gefühl? Ich kenne die Person nicht, die Person kennt mich nicht. Das ist ein Ding, das mich eigentlich überhaupt nicht wirklich betrifft, weil es nicht meine Person betrifft, sondern nur das, was ich anziehe.
Das Aber das ist natürlich schwierig, voneinander zu trennen irgendwie,
total,
ne, in dem Augenblick.
Voll, auf jeden Fall.
Hast du gelernt, dann auch zu widersprechen?
Um ehrlich zu sein, tue ich mich damit immer noch ein bisschen schwer. Ich arbeite da sehr viel dran. Also,
wie?
Ich versuche vor allen Dingen den Leuten zu sagen, hey, gar kein Problem, wenn du das nicht magst, völlig in Ordnung. Es ist halt mein Geschmack, es muss nicht deiner sein, Punkt. Solange ein respektvoller Umgang miteinander irgendwie herrscht, ist es auch in Ordnung. Aber so wirklich einen Widerspruch einlegen, ist vielleicht, wenn mir Dinge sehr wichtig sind.
Gab es denn so einen Moment, ein Erlebnis, wo du gesagt hast, jetzt muss ich das aber mal ändern und ich muss mehr sozusagen klare Kante zeigen, mehr meine Frau stehen, was mir gefällt, auch mal dazu Klarstellung beziehen.
Ja, das war, glaube ich, vielleicht so tatsächlich im Frühjahr jetzt diesen Jahres. Und es war so ein Moment, in dem ich gemerkt habe, hey, irgendwie lege ich viel mehr Wert darauf, wie es anderen Leuten geht, es anderen Leuten recht zu machen, als Wert darauf zu legen, wie es mir eigentlich geht. Und das sind natürlich Dinge, die super problematisch sind. Also wir reden irgendwie immer von Selbstliebe und davon, dass wir auf uns aufpassen müssen. Und gleichzeitig, gerade in dieser Sache, machen wir das irgendwie überhaupt nicht. Also ich zum Beispiel, ich stelle mich so sehr hinten an. Und das war einfach ein Aspekt, in dem ich sowieso einen Tiefpunkt irgendwie hatte und dachte, okay, ich muss daran was ändern. Das funktioniert so auch nicht. Und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt final eine Freundschaft beendet, also im Privaten dann, die einfach super lang war, aber die wahnsinnig toxisch war, die eben auch sehr in diese Richtung gefallen und Dinge tun, die einer anderen Person zusagen, aber mir vielleicht nicht, um Bestätigung zu bekommen. Und ich dachte mir, okay, das ist so ein kompletter Cut, den ich machen kann. Der Job ist eine Möglichkeit, um mich vielleicht auch zu zeigen und anderen Leuten vielleicht zu zeigen, dass man nicht immer das tun muss, was andere möchten oder das tragen muss oder das sagen muss. Und natürlich gab es dafür auch unangenehme Kommentare.
Glaubst du, dass man einfacher in der Branche, in der du dich bewegst, in der Mode- und Journalismusbranche, dass man da einfacher Karriere machen kann, wenn man ein bisschen stromlinienförmiger ist oder wenn man eigentlich dann doch eher ein Character ist, wenn man Stellung bezieht?
Ich würde mir wünschen, dass es so wäre, dass man, wenn man Stellung bezieht, dass es leichter wäre oder dass man schneller vielleicht auch irgendwie die Menschen ansprechen kann, die sich denken, okay, ich fühle mich irgendwie alleine, alle sehen so aus, alle machen das, alle finden das gut und ich passe da nicht rein. Ich fürchte aber, gerade in der Modebranche ist es wahnsinnig schwierig. Also wenn man sich jetzt Online-Magazine anschaut, ich hatte vorher Praktika auch bei Magazinen gemacht, natürlich schreibt man über Trends. Natürlich schreibt man das, was geklickt wird. Man bekommt die Vorgabe, wenn wir keine Klicks bekommen, dann gehen wir unter und dann gibt es uns nichts mehr, dann haben wir keine Jobs mehr. Und wenn man sich irgendwie auch Instagram anschaut, die ganzen großen Influencer im Modebereich, die sehen primär ziemlich gleich aus. Und das ist schade.
Danke, dass du es sagst.
Ja, gerne.
Ja.
Also ich glaube, wir haben so wahrscheinlich in den letzten 2 Jahren vielleicht das Glück, dass sehr viele Leute mittlerweile auch eher einen individuelleren Stil allgemein, nicht nur kleidungstechnisch, sondern auch meinungstechnisch, meinungsbasiert, die Leute trauen sich mehr zu sagen. Also es gibt schon mehr Leute, die irgendwie vielleicht aus sich rauskommen. Gerade auf der Plattform sieht man auch Leute, die komplett anders sind, ne? Gegen den Mainstream irgendwie, weil sie einfach so sind. Da formt sich schon irgendwie was. Und ich glaube, es ist gerade eine sehr gute Zeit, um das auch ein bisschen präsenter zu machen, dass es Leute gibt, die anders sind und dass es aber auch da wieder Leute gibt, die sich dazugehörig fühlen.
Um das Ganze abzuschließen, hast du vielleicht eine Ahnung, ob das bei dir auch was mit Erziehung zu tun hat? Eltern sind da, spielen eine große Rolle. Schule spielt vielleicht auch eine große Rolle.
Prinzipiell kann ich mir das gut vorstellen. Ja, ich tue mich immer sehr schwer, die Verantwortung ein bisschen so vor mir zu weisen und auf andere zu schieben irgendwie, gerade im psychischen Ding.
Dann ergreif sie. Was sind deine nächsten Schritte? Wie gehst du es an, dass du sozusagen auf dem Weg zur Stilkolumne, wo du alles raushaust, was dir schon immer auf dem Herzen lag?
Ich glaube, ich werde versuchen, noch mehr in mich reinzuhören, was mich wirklich glücklich macht, wovon ich überzeugt bin und Dinge schreiben, erzählen, von denen ich glaube, dass sie auch andere Menschen interessieren können, aber nicht müssen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man Dinge tut und sagt, die insbesondere für einen wichtig sind und andere Leute interessieren können, aber nicht müssen.
Julia Zarewitsch, Modejournalistin, will im Job und auch außerhalb gerne vielen gefallen und hält deshalb mit ihrer Haltung und Meinung, die sie natürlich hat, gerne mal zurück. Weil ihr das aber jetzt nicht mehr so wirklich gut tut, hat sie angefangen, was dagegen zu tun. Vielen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Ich gebe ja zu, ich schmeiß ganz gern mal Stöckchen in die Speichen von anderen Menschen. Also jetzt nicht in echt in deren Fahrräder, sondern in die Diskussionen, die ich mit denen habe. Einfach um so ein bisschen Leben reinzubringen. Ja, es ist manchmal so langweilig, nur so, zack, Stöckchen rein, schon ist ein bisschen Feuer da. Das gefällt natürlich nicht immer allen, aber ich bin überzeugt, dass diese Reibung, die man so erzeugt, nicht nur Wärme, sondern auch Fortschritt bedeutet. Und dann gibt es so Menschen wie Jasmin Schindler aus Leipzig, die würden sowas nie machen. Nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil ihnen was anderes irgendwie wichtig ist. Jasmin will nämlich gefallen um jeden Preis. Und deswegen nennt sie sich eine People-Pleaserin. Begriff, den ich ehrlich gesagt noch nicht kannte. Und den habe ich mir deswegen von Jasmin ein bisschen genauer erklären lassen. Hallo Jasmin.
Hallo, grüß dich.
Wie äußert sich denn das bei dir, dass du anderen um jeden Preis gefallen willst?
Ja, also ich denke, ich bin jemand, die sehr stark dazu tendiert, eben zu sehr mit der Aufmerksamkeit bei anderen zu sein. Das heißt, dass ich irgendwie schon so ein bisschen vorausahne, was dem anderen gefallen könnte oder guttun würde. Das passiert oft auch unbewusst, aber das geht schon damit los, dass ich zum Beispiel meine Wohnung auf Hochglanz poliere, wenn ich eben Besuch bekomme, weil es mir sehr wichtig ist, dass ich da irgendwie gut dastehe.
Und das oder ist unabhängig, ob das Freunde oder Verwandte sind? Also das mache ich nämlich auch, wenn meine Mutter kommt zum Beispiel, ja?
Ja, genau.
Aber auch
also
nur dann.
Familie ist ja nochmal wichtiger irgendwie. Also wenn es richtig gute Freunde sind, dann entspanne ich mich auch zunehmend. Aber es ist mir nicht ganz egal. Mhm. Also ich lege da schon sehr viel Wert drauf und will da einfach auch unangenehmen Konfrontationen irgendwie aus dem Weg gehen. Und ja, das habe ich auch letztens wieder an mir beobachtet, dass ich eben auch immer dem Paketboten entgegengehe, weil es mir leid tut, dass er in den vierten Stock hochkommen muss. Und das mache ich auch, wenn es ein 30-Kilo-Paket ist. Also das ist, glaube ich, nicht immer tragisch. Also das ist auch, denke ich, ein fließender Übergang zu harmloser Höflichkeit.
Okay, dann bin ich vielleicht doch auch ein People-Pleaser. Ich wohne im fünften Stock ohne Aufzug und ich sage immer an der Gegensprechanlage, ich komme ihnen entgegen. Und die sind halt auch immer saumäßig froh, wenn man sie dann im zweiten Stock abpasst. Also es hat ja nicht, glaube ich, was mit Gefallen zu tun, sondern auch ein Wissen, dass die ein Kackjob haben, für den sie schlecht bezahlt werden und wenn man ihnen dann ein bisschen was erleichtern kann, ist doch einfach nur nett, oder?
Ja, absolut. Also ich denke auch, der Übergang ist eben fließend. Also es gibt viele Sachen, die kommen unserer Gemeinschaft auch entgegen. Also wir haben einfach auch einen gewissen Konsens, was erwartet wird, was so die Norm ist. Und ja, wie viel man noch darüber hinaus macht oder wie freundlich man dann ist oder was man vielleicht an Komplimenten verteilt, das geht dann noch so darüber hinaus. Und People-Pleasing ist dann eben, wenn man vielleicht so ein bisschen zu viel macht und das aber auch gar nicht immer so genau merkt, also wo eigentlich so die Grenze ist zwischen dem, was man eigentlich tun will und dem, was man jetzt glaubt, tun zu müssen.
Mhm. Also. Wann hast du gemerkt, dass du eine People-Pleaserin bist und das nicht immer nur gut ist?
Also ich habe mich irgendwann mit Anerkennung näher beschäftigt, weil mir das schon immer sehr wichtig war. Also ich habe schon immer so ein bisschen danach gelächzt, positives Feedback zu bekommen. Ich glaube, dass wir das mehr oder weniger alle tun, aber ich mache das vielleicht ein bisschen mehr als andere und das kann eben ganz schön anstrengend sein oder auch eben eine lange Durststrecke, weil man einfach nicht so häufig positives Feedback bekommt. Und als ich dann mich immer weiter vorgetastet habe bei der Recherche, bin ich dann eben darauf gekommen, dass diese Sucht nach Anerkennung auch so ähnlich ist wie eine Sucht nach anderen Rauschmitteln. Und in dem Zusammenhang bin ich dann auf das Thema People-Pleasing gestoßen. Also das habe ich dann von einer amerikanischen Psychologin gelesen, die das eben so bezeichnet hat. Und da hat es mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich dann vieles in diesem Licht gesehen habe.
Sag mal, mach mal sozusagen die Spannweite auf. Wo fängt das an? Also ist zum Beispiel dir auch wichtig, dass du immer akkurat und gut gekleidet bist, damit andere gar keinen Ansatzpunkt haben zu sagen, Mensch, guck mal, was die wieder anhat. Und wo ist sozusagen das andere Ende, das andere Extrem?
Also ich glaube, ich habe da schon so ein paar Fortschritte gemacht, weil dass ich erstmals auf dieses Thema gestoßen bin, war vor 2,5 Jahren ungefähr. Und ich glaube, dass ich allein durch dieses Bewusstsein jetzt auch schon etwas mehr Resistenz entwickelt habe. Also, dass ich mich nicht immer dazu hinreißen lasse, alles durchzuoptimieren. Also, ich bin nicht jeden Tag geschminkt und ich habe jetzt auch nicht immer die allerbesten Vorzeigesachen an, wenn ich mich mit Freunden treffe oder so. Da entspanne ich mich zunehmend. Aber ich würde jetzt nicht in Jogginghose zum Bäcker gehen, zum Beispiel. Mhm. Also ich glaube aber, dass das sehr individuell ist. Also jeder Mensch hat da auch so seine eigene Skala, was für ihn eigentlich so ein normales Level ist und wo bei ihm People-Pleasing anfängt. Also ich glaube, das kann man vielleicht gar nicht unbedingt so ganz leicht vergleichen.
Und wo ist dir mal im 1:1 aufgefallen, so jetzt, also das muss ich jetzt nicht machen, um dem anderen oder der anderen zu gefallen, weil irgendwie, ja, tut es mir nicht gut, dem anderen ist es im schlechtesten Fall irgendwie egal.
Ja, ich habe das kürzlich erst beobachtet an mir. Ich hatte so eine Physiotherapie und habe jedes Mal am Ende so eine kleine Hausaufgabe von der Therapeutin bekommen. Und wie so viele wahrscheinlich, habe ich die Übung irgendwie nie gemacht, war mir nicht wichtig genug, keine Zeit. Und ich habe dann gemerkt, dass ich so ein schlechtes Gewissen bekommen habe und schon mich so damit beschäftigt habe, was mache ich, wenn ich dann bei der nächsten Sitzung gefragt werde, ob ich das gemacht habe und wie das so lief. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gequält und dann habe ich überlegt, ob ich es jetzt doch noch irgendwie einbaue und wenigstens einmal die Übung mache, damit ich sagen kann, ich habe es gemacht. Und dann wurde mir aber eben bewusst, dass das irgendwie albern ist und dass das die falsche Motivation ist. Also wenn, dann sollte ich das mir zuliebe machen und weil es mir gut tut und nicht, weil ich eben mir ein Lob vom Lehrer abholen möchte. So. Also ich glaube, da steckt so dieses Schulische noch sehr in mir.
Hast du bei deiner Suche nach dem, was du da machst und bei deiner Recherche auch vielleicht eine Ursache festgestellt, warum du so bist, wie du bist?
Ja, also zu einem gewissen Grad liegt das People-Pleasing eigentlich auch so in unserem Gen, weil der Mensch ist ja ein soziales Wesen und hat sozusagen in der Urzeit eigentlich nur deshalb überleben können, weil er in einer Gruppe gelebt hat. Und deshalb war das eben auch damals überlebenswichtig, dass man nicht in Ungnade fällt bei seinem Stamm oder in seiner Gruppe. Und es wird eben gesagt, dass unser Gehirn letztendlich immer noch darauf gepolt ist. Also unser Leben hat sich zwar völlig verändert und wir können heute als Einzelgänger auch problemlos überleben, aber in unserem Gehirn hat sich nicht so viel getan.
Das haben wir ganz oft, dass sozusagen Verhaltensweisen immer mit dem Verweis auf sozusagen die Steinzeit irgendwie erklärt werden. Aber was ich meinte ist, man ist ja auch ein Stück weit das Ergebnis der Erziehung oder der Umgebung, die man eben so hat. Also warst du schon immer so? Oder hat sich das erst zum Beispiel entwickelt durch, was weiß ich, soziale Medien zum Beispiel?
Also Erziehung spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ich denke, dass wir schon eigentlich vom System her darauf getrimmt werden, gefallen zu wollen. Also wir versuchen ja, unseren Lehrern zu gefallen. Wir wollen unseren Eltern gefallen. Vielleicht nicht durchgängig, vielleicht nicht in der Pubertät. Aber ja, ein Großteil der Erziehung basiert darauf, dass wir irgendwie versuchen, uns Lob abzuholen. Und möglicherweise ist das auch nochmal ein Männer-Frauen-Thema. Also ich glaube, dass Frauen noch mehr so diesen Zwang haben, irgendwie positiv aufzufallen. Also die sollen immer brav sein und Rüpel werden eher nur so unter Jungs geduldet, glaube ich, oder da eben auch nur begrenzt geduldet. Und ich glaube, dass auch noch eine hohe Empathie eben eine große Rolle spielt. Also allein, weil man sehr stark merkt, was die anderen wollen könnten, dass man da noch mehr so hineinschlüpft und das versucht zu erfüllen. Also das habe ich, glaube ich, schon immer gemacht, aber es war sicherlich noch nicht immer tragisch. Also,
aber ist zum Beispiel, glaube, deine Mutter, ist die ähnlicher Typ wie du?
Würde ich so sagen, ja. Also ich glaube, dass eben Empathie und auch so eine hohe Sensibilität, also ich habe mich auch viel mit Hochsensibilität beschäftigt, dass das eben auch einen Effekt hat, weil man eben so ganz feine Antennen hat.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zwar, dass du das auch gut findest, dass du diese Eigenschaft hast, aber dass es eben auch manchmal dir Probleme bereitet. Und deswegen ist meine Frage, hast du so eine Art Aktionsplan, wie du dich noch mehr, und jetzt zitiere ich dich, noch mehr entspannst, sozusagen im Umgang mit deiner Umgebung? Oder sagst du einfach, ich muss das gar nicht, sondern ich bin einfach so, wie ich bin und das ist auch okay so?
Ja, also ich glaube, da gibt es jetzt keine Tricks oder keine schnellen Allheilmittel, weil das sind ja so Muster, die man sich auch so über Jahrzehnte angeeignet hat. Und ich glaube, da kann man auch nicht so ganz schnell den Schalter umlegen. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein für das Thema schon die halbe Miete ist. Also allein, dass man sich mal damit beschäftigt, was das genau ist und dann sein Verhalten dann eben auch mal in diesem Licht sieht. So, dass ich merke, mein Impuls wäre vielleicht, zu irgendeinem Thema, wo ich eine andere Meinung habe oder angenommen, mir hat irgendwas nicht gefallen oder mir hat irgendwas nicht gut getan bei einem Treffen, dann ist der natürliche Instinkt vielleicht erstmal das unter den Tisch fallen zu lassen und zu sagen, ja, egal. Aber wenn ich dann nochmal genauer drüber nachdenke, dann merke ich eben, naja, es würde uns aber beiden gut tun, weil wenn ich wirklich ehrlich bin und das ausspreche, dann kommen wir uns ja wieder ein Stück näher, weil ich dann mehr von mir zeige und ein Stück authentischer bin. Und das macht eine Beziehung immer besser und tiefer. Aber das ist so eine Übungssache. Also man muss, glaube ich, oft genug die Erfahrung gemacht haben, dass das positiv ist am Ende. Also dass man das riskieren kann und dass das auch gewürdigt wird, wenn man eben so ehrlich ist.
Das kann ich nur unterstreichen. Klar, man kann auf die Schnauze fallen mit Ehrlichkeit, aber Mut bringt immer was, habe ich neulich mal gehört. Und in dem Sinne, traut euch. Muss ja nicht brachial sein, wenn man da die Meinung vertritt. Vielen herzlichen Dank. Jasmin Schindler bezeichnet sich selbst als People-Pleaserin, als Mensch, die allen gerne zu fast jedem Preis gefallen will. Und sie hat uns erzählt, wie sie daran arbeitet, dass es doch nicht vielleicht immer sein muss. Vielen Dank, Jasmin.
Ja, danke auch.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn wir zum Beispiel neu sind an der Uni oder in irgendeinem Job, dann tun wir ja, sag ich mal, alle einiges dafür, den anderen, den neuen Leuten irgendwie zu gefallen, dass sie uns irgendwie gut finden, übernehmen Aufgaben, die wir vielleicht nach 3-4 Monaten im Job nicht mehr übernehmen würden, kopieren irgendwas, Kaffee kochen, sowas. Das ist soweit ja auch okay und normal. Was aber, wenn wir krampfhaft versuchen, von anderen gemocht zu werden? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit unserer Ab-21-Psychologin Anna-Marie Reit. Hi Anna.
Hallo Dominik.
Warum gibt es denn so ein großes Bedürfnis von vielen Menschen, dass sie unbedingt von allen gemocht werden wollen?
Das ist tatsächlich ziemlich verbreitet. Dieses Bedürfnis, geliebt oder auch anerkannt zu werden, ist letztendlich ganz tief in uns verwurzelt und somit erstmal auch total verständlich und nachvollziehbar, weil soziale Anerkennung auch eine Form von Grundbedürfnis ist. Das wirkt im Gehirn ganz stark, kann sogar süchtig machen und ja, wir schütten dabei Glückshormone aus. Wir sind entspannt, sogar so ein kleines Lächeln kann schon dafür sorgen, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Und dann liegen die Wurzeln weiterhin einfach noch in Erfahrungen der Kindheit und es ist auch einfach evolutionär begründet.
Ah, die Evolution. Da hatte ich fast ein bisschen drauf gewettet. Was heißt das? Also was hat die Evolution mit unserer heutigen Gefallsucht zum Beispiel in sozialen Medien zu tun?
Es ist so, dass für unsere Vorfahren dieses Gefühl, einer Gruppe anzugehören oder auch einfach Teil einer Gruppe zu sein, überlebensnotwendig war. Also wir waren davon abhängig, in der Gruppe aufgenommen zu werden und sobald wir irgendwie isoliert waren in irgendeiner Form, war das für uns quasi schon eine existenzielle Bedrohung. Und das ist natürlich inzwischen nicht mehr so. Trotzdem ist es leider ganz oft so, dass unser Gehirn manchmal auf diesem Stand stehen bleibt und diese neuen Erfahrungen nicht mehr integrieren kann.
Mhm. Können wir das irgendwie austricksen?
Das wäre schön, wenn das so einfach wäre. Es gibt so ein paar Techniken, wie man das vielleicht mal so ein bisschen herausfordern kann. Also zum Beispiel durch Verhaltensexperimente oder zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich mich mal anders verhalte, als es so meinem gängigen Verhaltensmuster entspricht. Vielleicht auch mal ein bisschen gegen den Strom schwimme oder mal eine Meinung vertrete, die jetzt nicht der allgemeine Konsens ist. Was passiert dann eigentlich? Werde ich verstoßen? Habe ich jetzt wirklich Lebensgefahr dadurch oder ist es vielleicht auch mal ganz produktiv?
Also Reibung erzeugt ja auch ein bisschen Wärme, ne? So nach dem Motto. Ich finde das ja eigentlich ganz gut, aber dafür braucht man vielleicht auch ein paar Jahre, um dahin zu kommen, ne?
Auf jeden Fall.
Welche Rolle spielt denn der berühmte Satz, nur wenn du dich selbst magst, werden auch andere dich mögen?
Ich glaube, das ist etwas, das hat jeder bestimmt schon mal in irgendeiner Form gehört. Und es gibt tatsächlich auch Sozialpsychologen, die sagen, dass Selbstliebe die Voraussetzung dafür ist, dass man jemand anderen liebt oder dass man auch geliebt werden kann. Ich würde sagen, dass es natürlich ganz intuitiv so ist, dass der Selbstwert, den man sich zuschreibt, das Selbstbewusstsein auch beeinflusst und dass man das ausstrahlt nach außen. Und es ist natürlich einfacher, mit einem positiven Selbstbild Liebe und Anerkennung von anderen überhaupt erstmal zuzulassen. Und wenn man sich eigentlich die ganze Zeit in so einem Teufelskreis befindet, aus sich selber klein machen und sich abwerten, ist es natürlich unglaublich schwer, eine positive Bindung aufzubauen, auch mit anderen einzugehen oder auch sowas wie Lob anzunehmen, fällt dann auch sehr schwer.
Das ist ja Kernaufgabe von euch Psychologinnen und Psychologen, da Menschen zu stabilisieren oder denen zu helfen, sich zu stabilisieren, wenn sie eben das nicht haben, da ihre Mitte oder sich selbst irgendwie gefunden zu haben. Was, wenn man das einfach mal so selber trainieren will, wenn man das nicht sozusagen pathologisieren möchte?
Du hast ja schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar ist es natürlich paradoxerweise so, dass dieser Wunsch, dass wir geliebt und anerkannt werden wollen und vielleicht auch sogar von allen gemocht werden wollen, uns auf Dauer nicht glücklich macht. Ja, und das ist so, dass wir dadurch angreifbar sind. Wir sind manipulierbar, wir sind verletzbar, weil wir uns in so ein Abhängigkeitsverhältnis begeben und ganz stark davon abhängig sind, dass andere uns die ganze Zeit positives Feedback liefern. Und das ist leider mal nicht immer allzeit verfügbar und von den Personen verfügbar, von denen wir uns das vielleicht gerade wünschen würden. Und deswegen gibt es da eine ganze Reihe an Übungen, die, ja, ich würde sagen, im Kern tatsächlich alle auch so den Selbstwert des Menschen erstmal in den Fokus nehmen.
Nenn mal die, die am schnellsten zum Erfolg führen, weil wir haben alle keine Zeit.
Es soll alles mal ganz schnell gehen.
Richtig.
Vielleicht ist es leider nicht, es ist natürlich super harte Arbeit, weil wir Gewohnheiten eigentlich widersprechen müssen und uns auch mal anders verhalten müssen. Das heißt, ein Beispiel wäre, mal so eine Liste anzulegen mit positiven Eigenschaften, Stärken, die man vielleicht der eigenen Person zusprechen würde. Vielleicht auch mal, so albern das klingen mag, andere Leute fragen, hey, was magst du eigentlich an mir? Wofür schätzt du mich? Und diese Liste dann natürlich fortführen, ergänzen, sich irgendwo sichtbar hinhängen, wie man das auch am liebsten hat. Dann vor den Spiegel stellen und sich erstmal betrachten, was fällt mir auf, ganz achtsamer mit sich umgehen und dann vielleicht sich selber auch mal in die Augen schauen und sich positiv bestärken und sagen, ich bin okay, so wie ich bin, ich liebe mich so, wie ich bin. Und das kann auch schon ganz viel in einem auslösen. Mhm. Oder Übungen dazu, wie man Lob besser annimmt, sich selber auch loben für kleine Errungenschaften, sich selber wirklich feiern und sagen, hey, richtig cool, dass ich es heute überhaupt aus dem Bett geschafft habe, das ist schon ganz viel wert. Oder sich mal zu überlegen, wofür bin ich eigentlich so dankbar im Alltag? Was ist mir heute vielleicht auch gut gelungen? Also abends sich so positive Listen anzulegen.
Und wie schafft man das, dass das nicht bei so einer Art Autosuggestion bleibt, die so an der Oberfläche vielleicht auch kratzt, so wie das vielleicht Motivationscoaches machen? Die stellen sich ja auch zum Teil hin. Wir hatten vor kurzem einen in der Sendung, der immer sich gesagt hat, ich bin schön, ich bin toll, ich bin der Geilste. Und man hatte immer so den Eindruck, so, das kratzt eben nur an der Oberfläche. Aber wie kann man das schaffen, dass das wirklich, dass man das verinnerlicht, dass das zum Teil des Charakters wird? Jahrelange Arbeit oder muss man einfach zu dir kommen und deinen Kolleginnen und Kollegen?
Also Psychotherapie hat da auf jeden Fall gute Anhaltspunkte. Ich glaube, dass neben diesen Techniken zum Selbstwert, die ich jetzt gerade beschrieben habe, auch man auf kognitiver Ebene da wahrscheinlich angreifen müsste und sagen müsste, wie ist es eigentlich? Also da mal so einen Perspektivwechsel vorzunehmen oder einen Realitätscheck, wenn man so möchte. Mag ich jede Person, die mir in meinem Leben begegnet ist? Falls nicht, warum erwarte ich von mir selber etwas, was ich von anderen nicht erwarte? Ist das überhaupt eine realistische Forderung, die ich da habe? Oder weg von der kognitiven Ebene auf die Verhaltensebene zu gehen und zu sagen, wie ich schon beschrieben hatte, diese Verhaltensexperimente, was passiert eigentlich, wenn ich mal anderer Meinung bin oder meine Bedürfnisse, meine Wünsche formuliere? Ist es denn gleich eine Lebensbedrohung für mich? Oder ist das sogar, wie du auch gesagt hattest, etwas, was mich voranbringt oder so ein bisschen positive Reibung auch mal erzeugt? Oder ich versuche es mit Selbstfürsorge. Das wäre auch noch ein Ansatz.
Das heißt?
Das heißt, ich gönne mir mal ganz bewusst Auszeiten. Ich entspanne mich, ich belohne mich, ich plane mir ganz bewusst Zeit dafür ein, die dann nur für mich bestimmt ist. Mache mir ein heißes Bad oder gönne mir eine Massage. Gehe spazieren. Alles, was einem selber gut tut. Und das ist natürlich immer sehr individuell. Oder sich jeden Morgen mal ein paar Minuten Zeit nehmen, um in den Tag zu starten. Sei es jetzt mit Yoga zum Beispiel oder irgendwas anderes, was Spaß macht. Oder mit Achtsamkeitsübungen. Also mal vermehrt in sich reinhorchen, auf die Körperhaltung achten, auf das Atmen achten, versuchen im Hier und Jetzt zu sein und dann auch wieder achtsamer für seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu werden und die dann auch besser kommunizieren zu können.
Also letztlich liegt das Ganze begründet in einem entweder mangelndem Selbstwertgefühl oder eben dann in der Stärkung dann, um das Ganze loszuwerden.
Genau, der Leidensdruck muss natürlich da sein, um anzutreiben und auch mal zu sagen, okay, ich möchte mal aus meiner Komfortzone heraustreten und mal was anderes ausprobieren. Und deswegen ist das so harte Arbeit.
Nicht mehr gefallen zu wollen, ist also harte Arbeit. Da kann man schon verstehen, dass dann manche eher den Weg des geringsten Widerstandes gehen und eher Ja sagen als Ja, aber. Bitte mag mich, warum wir süchtig nach Anerkennung sind. Unser Thema dieses Mal im Ab21-Podcast. Und es ist kein Geheimnis, wir sind süchtig nach eurer Meinung. Wie fandet ihr es? Fandet ihr es gut? Fandet ihr es schlecht? Fandet ihr es mittel? Oder habt ihr am Ende gar keine Meinung und wollt einfach nur mal Hallo sagen? Schreibt es uns mail@deutschlandfunknova.de oder lasst uns einen Kommentar bei Facebook da. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.